Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.
Franz Schubert in Wien. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, möchte man meinen, und doch konnte die Gesellschaft der Musikfreunde in Wien für Herbst 2025 etwas ganz Besonderes ankündigen, nämlich die drei Liederzyklen Franz Schuberts, die schöne Müllerin, die Winterreise und der Schwanengesang in einer Aufführung durch den deutschen Bassbariton Matthias Görne, begleitet von einem der bedeutendsten jungen Konzertpianisten unserer Zeit, Daniil Trifonow. Das ist nun wirklich ganz etwas Besonderes. Und ich habe im Vorfeld dieser drei Konzerte Matthias Görne getroffen und im Künstlerzimmer des Musikvereins, ich bitte daher, die eher schwache Tonqualität der Sprachaufnahmen zu entschuldigen, Fragen gestellt. Erstens einmal zu dem doch erstaunlichen Jonglierkunststück, das es gelungen ist, im Kalender eines so viel beschäftigten jungen Pianisten, wie Daniil Trifonow einer ist, eine ganze Schubert-Schneise zu schlagen, das wochenlang für diesen Künstler nur die Auftritte mit Matthias Görne stattfinden sollten. Und dann die Frage, ob denn das einen Unterschied macht, wer da am Klavier sitzt, wenn ein Sänger Schubert interpretiert. Man möchte ja meinen, ein Künstler wie Görne, der hat seine Schubert-Interpretation so verinnerlicht, dass es da nicht viele Varianten geben könnte. Und da irrt man, wenn man so denkt. Das hat Görne auf faszinierende Weise dargelegt. Er beschreibt, wie das ist, wenn man mit Pianisten zusammenarbeitet, die in der Regel eben nicht Lieder begleiten, sondern die großen Sonaten und Klavierkonzerte interpretieren und die ihren Schubert gefunden haben. Und wie sich aus der Begegnung zweier solcher Künstler interpretatorische Funken schlagen lassen, die dann auch wiederum auf die Interpretationsvorstellungen des Sängers zurückwirken. Ja, und dann hat Matthias Görne die Schubert-Zyklen so oft gesungen, dass er genaue Psychogramme der dargestellten einsamen Wanderer entwerfen kann. Vom Müllerburschen, der aus unglücklicher Liebe Suizid begeht, und dem Wanderer, der da in der Winterreise fremd eingezogen war und fremd wieder auszieht und am Ende den mythischen Leiermann trifft, für den Görne eine ganz spezielle Interpretation parat hat. Wie übrigens auch für den Bach, der dem toten Müllerburschen sein Wiegenlied singt. Und natürlich kann auch die Frage nach dem Schwanengesang nicht fehlen, der ja als Zyklus von Schubert gar nicht konzipiert war, sondern eine Idee des Verlegers war, der posthum noch einen Liederzyklus des Komponisten veröffentlichen wollte, weil sich die beiden anderen ebenfalls posthum so gut verkauft hatten. Viele, viele Fragen also an einen der profiliertesten Schubert-Interpreten unserer Tage. Viele fesselnde Antworten, verbunden durch Aufnahmen Matthias Görnes, unter anderem mit seinen früheren Klavierpartnern Christoph Eschenbach im Falle der schönen Müllerin oder Alfred Brendel im Falle der Winterreise und des Schwanengesangs. Und von Daniil Trifonow hören wir Ausschnitte aus der bisher einzigen Schubert-Aufnahme, die er veröffentlicht hat. Notturno, Deutschverzeichnis 897 mit Anne-Sophie Mutter und Maximilian Hornung. Thank you.
einen Solopianisten in einem Zeitraum von 3 Monaten für 22 Konzerte zu bekommen oder sowas, das ist eher ungewöhnlich. Gell? Das ist ganz toll. Ja, da braucht ihr auch den Trifonov nicht zu überreden, sondern das ist auch dessen Interesse. Der macht das wirklich gerne. Es ist nicht so, ich will nicht sagen, dass das Lied so ein bisschen stiefkindlich von den Pianisten, mit denen ich immer gearbeitet habe, ob das Band überhaupt nicht. Aber dass ich sage, können wir nicht mal so 2,5 Monate jetzt Konzerte machen? Da wird ein Jahr gesagt, es geht wirklich überhaupt nicht, da habe ich dieses schon, jenes. Das wollen die meisten nicht. Und es ist sehr interessant, dass der Trifonov, aber das passt auch zu dem, weil der hat nicht so viel Lied gemacht. Gell? Es ist aber vollkommen egal, der ist ja noch sehr jung, relativ jung. Es ist ja vollkommen egal, was der bei dem, was der schon oft gemacht und nicht gemacht hat. Es fühlt sich dann innerhalb kürzester Zeit so an, als ob der eigentlich nichts anderes bis jetzt gemacht hat. Also ich weiß nicht, woher das kommt. Das ist mir ein absolutes Rätsel. Und das ist auch das Interessante daran, dass es eben Leute gibt, ohne... Der ist ja nun nicht Deutsch, gell? Der spricht ja nun nicht Deutsch, der versteht so ein bisschen und so, und der, aber der hat keine wortwörtliche Empfindung für einen Satz, sondern der weiß den Satz und der weiß das Stück und der weiß den Zyklus, so. Und trotzdem hat man den Eindruck, dass der das wie auswendig in sich hat, und das hat, es muss mit der nicht enden wollenden Musikalität zu tun hat. Dass der es schafft, im Speziellen der Kammermusik, also eine Tonart zu finden, die das so persönlich macht und so konkret und gar nicht beliebig, nicht eine Note, dass man sagt, mir ist zwar nicht klar, wie der das macht, aber das ist so selbstverständlich. Und ich singe dadurch auch anders. Das ist ja immer so. Man singt mit Alfred Brendel anders und man vielleicht spielt er auch anders, als wie er sonst das gespielt hätte oder mit einem anderen Sänger das gemacht hat oder gemacht hätte. Es gibt dann eben so ganz natürliche Verschiebungen, die einem erst im Nachhinein auffallen, dass man sich entfernt von dem, was man mit einem anderen sehr oft schon gemacht hat, wo man sagt, das ergibt sich so, weil die Musikalität, die Empfindung, weil es eine andere Person ist, eine andere Persönlichkeit. Das Interessante bei diesen 3 Schubert-Zyklen ist eben, dass die enorm, die Weite, die die haben, macht die unzerstörbar, würde ich sagen. Also das ist auch ein Sänger mit einer weniger schönen Stimme und vielleicht nicht so viel Talent und nicht mit einer überbordenden Art von Kreativität im Umgang mit Text, ist trotzdem in der Lage, wenn er die Stücke gut gelernt hat, einen Vortrag zu machen, der trotzdem noch interessant sein kann. Und das ist bei weitem nicht bei jedem Stück so, was es gibt. Also bestimmte Stücke setzen dann schon voraus, nein, da muss die Stimme enorm Peng haben oder man muss extrem gut geführt singen können oder sehr leise oder was auch immer. Aber die Stücke, der Toleranzbereich ist so groß, weil das Thema so genial erfasst ist, dass der eine beginnt im Stück von da, der andere von hier, von da. Die Gemeinsamkeit ist, jeder trifft das Zentrum des Stücks. Das Stück besteht nicht aus Hülle und Kern, sondern das ist nur Kern. Das ist eine ganz dünne Hülle. Und wenn man näher an der kratzt, ist man so von dem Zentrum des Geschehens, von unterschiedlichen, wenn man das als Kugel sich vorstellt, von unterschiedlichen Punkten kann man das. Aber man ist nie falsch. Und das ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, auf das Sujet, die Komplexität der menschlichen Seele und Persönlichkeit und des Geistes, den wir haben, der versucht wird, darin zu erklären. Ja? Speziell in Müllerin und Winter, also die Geschlossenheit der Führung der Figur, um die es geht. Ja? Mit einer enormen Evolution, dass der eine sich umbringt und der andere weitermacht. Vielleicht sogar mit dem Leiermann zusammen. So. Ja. Thank you. Und das ist ein enormer Sprung in der kurzen Zeitspanne, in der, die dazwischen liegt. Gell? Besonders von dem Müller, dass der also zwei Zyklen gemacht haben, die eine gewisse Ähnlichkeit haben, also die, das ins Zentrum rücken einer Person, einer einzigen Person. Und bei der Winterreise kommt jemand, der freiwillig geht, weil er nicht klarkommt und alles hinter sich lässt. Und das Wandern und das Reisen und das Durchziehen der Landschaften zum Reflektieren benutzt. Und der erste Mensch, dem begegnet vieles. Jede Naturerscheinung, Umstände, Wind, Wetter, Hagel, ein Lindenbaum und so. Und im letzten Stück begegnet der erste Mensch wieder. Ja, so. Und der scheint auch eher eine schwierige Existenz zu haben und merkwürdig zu sein. So. Und das impliziert ja die Hoffnung. Vielleicht halten wir das miteinander ein bisschen aus. So. Also raus aus der Einsamkeit, raus aus der Isolation. Ja. Und damit ist zu erklären, glaube ich. Ich meine, ich würde denken, es gibt mehr einsame Leute als nicht einsame Leute in der Welt. Also speziell in der westlichen Welt, glaube ich, ist das ein Phänomen, was mit der gewissen Asozialität, in der wir zwangsläufig leben, aufgrund der enormen Produktivität, die von uns allen erwartet wird, konfrontiert sind. Die Herausforderungen einfach der einfachen, blanken Existenz scheinen schon immer noch so groß gewesen zu sein in unserer Hemisphäre hier, dass ein Schriftsteller wie Müller, der ja eine ganz lange Zeit also vollkommen unterschätzt worden ist. Also klar, es ist nicht Goethe und Schiller, aber es ist schon also verdammt gut. Und vor allen Dingen die Idee, die literarische Idee überhaupt, jemand, eine Einzelperson, die merkwürdig ist. Also in der Müllerin wirklich jemand, der eine psychopathologische Störung haben muss. Gell? Ist es nicht der abgewiesen wird von einer Person, weil die den nicht leiden kann, sondern die nimmt den einfach nicht wahr, weil der eben so ist, wie er ist, wie es im Leben ist, dass man aneinander vorbeigeht und man zieht sich an oder man stößt sich ab. So. Das ist auch wahrscheinlich ein vollkommen natürlicher Verlauf. Gell? Und der verkraftet es eben überhaupt nicht. Gell? Es wird eine Obsession. Gell? Alles ist gegen ihn. Gell? Wie in so einer verrückten Parallelwelt. Gell? Das geht in der Müllerin so steil hoch, dann kommt die Pause, das ist wie so ein kleines Plateau, wo die Chance des Nachdenkens da ist. Wo natürlich der getriebene Müllerbursche die falsche Schlussfolgerung, wo der sagt, ist das der Vorbeginn neuer Lieder? Und sagt dann, ja, das ist es. Und es ist falsch, weil es war weder vorher noch danach geht's irgendwie von Seiten der Müllerin um Liebe, sondern die ist einfach nicht verliebt in den. Fakt. Und der projiziert da viel zu viel rein. Also ich fand das auch sehr interessant, dieses Psychogramm, ja, was da stattfindet.
von eines Glückes Last, was ein Klang auf ihren Sinn sich fasst. Was ein Klang auf ihren Sinn sich fasst.
Und dann geht's genauso steil wieder bergab bis in den Sprung ins Wasser. Und dann kommt sowohl von Müller und auch einmal von Schubert, von Müller, der hätte ja eigentlich, wo der Wanderer ins Wasser springt, aufhören können, weil die Figur, das Leben ist vorbei. Aber herrlich in dieser Zeit und diese Form von Humanismus, die beide so stark in sich als Personen getragen haben, nicht vor sich her, um zu zeigen, was sie für gute Menschen sind, sondern aus dem tiefen Bedürfnis heraus, dass so Welt und das Leben nicht sein sollte, das letzte Lied dran zu hängen, Bachs Wiegenlied, dass praktisch der Bach so der Kompagnon wird, den er auf der normalen lebenden Weltseite nicht finden konnte. Das ist immer wieder sehr beeindruckend. Also tief berührend. Ich hatte mal ein Konzert mit dem Eschenbach. Und das ist jemand, der sehr berührt sein kann. Aber das ist auch jemand, der das sehr gut kontrollieren kann und nicht zu viel zeigt. Und schon gar nicht auf der Bühne im Sinne von, dass er tief gerührt ist. Ja. Und da war der in Tränen aufgelöst, ohne geheult zu haben mit Schoss und aber voller Tränen die Augen bei der Müller und der Bach. Da war der am Ende dessen, was seine Psyche und seine Emotionalität. Weil dieses Stück, der Gedanke, dass auf einmal der Bach übernimmt, so, du bist nicht umsonst gestorben. Du bist jetzt das, was ich dir schon lange sage. Du bist genau da, wo du hingehört hast. Hier hast du alles. Du siehst die endlose Welt, den Himmel. Also auch diese Betrachtungsweise, diese ja auch literarische, das war ja sehr en vogue. Ich möchte zu den Sternen, also springe ich ins Wasser, in deren Reflexion. Da ist ja ständig mit gespielt worden, ja, so mit diesem literarischen. Aber mit welchem Erfindungsreichtum in der Zeit mit solchen Metaphern, Bildern gespielt worden ist. Und was Schubert da für diese tröstende Melodie, die fast mantramäßig über 5 Strophen. Ich singe das Lied immer relativ langsam. Ich bin dann immer ein bisschen unterm Tempo. Ich glaube aber, das ist das richtige Tempo, weil das muss eigentlich nach der ganzen Unruhe und der Rastlosigkeit und der Panik, die der ganze Zyklus hat. Und dann aber dieses letzte Lied, wo er so genommen wird, also so durchgedreht, übersteigert, fantasierend, sich in diese dramatische Welt stürzend und dadurch unglücklich geworden sein, kommt einer, der ihn so nimmt. Und das ist eine humanistische Dimension, die genial ist von dem Müller. Und nicht verwunderlich, dass Schubert natürlich entsprechend von der Melodie für eine Melodie zu schreiben, eine Struktur, die für 5 Strophen, die wirklich unterschiedliche Sachen sagen, funktioniert. Dass man mit der Melodie den Rhythmus immer wieder was Neues machen kann, ohne dass er sagt, ah ja, jetzt kommt das nochmal. Nein, also das ist überhaupt ein Phänomen, die Strophen. Ich weiß viel weniger über den Müller, über dessen Leben so, also als über Schubert. Aber bei Schubert ist es eben wirklich so, ich kenne ehrlich gesagt kein wirklich destruktives Lied, was so endet wie, es ist alles umsonst, es ist alles egal. Also das gibt's nicht. Es gibt immer noch den Hauch von Hoffnung. Das ist eines der größten Ideale. Also ich spüre das ganz sehr in mir. Ich bin jemand, der eigentlich nicht ich kann das nicht ertragen, also eine Hoffnungslosigkeit, die sich so ausbreitet, wo man sagt, das ist alles, kannst du alles vergessen, es braucht mir, ist vollkommen egal, man braucht sich jetzt auch nicht mehr zu bemühen, ich kann es eh nicht ändern. Das ist mir fremd und ich finde mich da so sehr in dieser Art von einem ganz natürlichen Gefühl wieder. Tja, was wäre ich ohne Schubert? Nicht so viel, wirklich, das ist verrückt. Gute Nacht, ist alles wacht. Gute Nacht. Man muss sich ja fragen, warum kann ich nach Aserbaidschan gehen? Warum kann ich nach Asien gehen? Warum könnte ich denn das? Ich kann das in jeder Ecke der Welt machen und gehe in die fremdesten, mir entferntesten Kulturen. Ja? Und ein Stück wie die Winterreise oder die Müllerin oder auch die 9. Beethoven hat das Potenzial, dass die übergreifend, weltumspannend, jede Art von normaler Skepsis, Distanziertheit, Voreingenommenheit, Misstrauen, Wettmacht, weil alle sich irgendwie in dem darüber, in dem viel Höheren, der höheren Idee, was Menschsein bedeutet, wiederfinden. Das hat also was so Universelles. Es ist also ähnlich wie bei Bach, wo es ja der größte Teil sind ja nicht weltliche Kantaten, sondern es sind geistige Kantaten. Und die Texte haben häufig oder fast eigentlich immer einen starken religiösen Bezug. Und trotzdem hat die Musik gleichzeitig diese weltliche offene Komponente auch für Leute, die überhaupt nicht religiös sind. Nur so ist zu erklären, dass nicht nur bei professionellen Musikern und Kulturleuten Bach so als die Wiege, der Startpunkt, wo alles irgendwie losgeht, sondern auch beim Publikum. Ja? Also das waren Leute, die sich offen sagen, also okay, Mozart wäre nicht möglich ohne Bach, Beethoven wäre nicht möglich ohne Bach. Ne? Und das geht bis in unsere Zeit.
Mein Wandel auf der Welt ist eine Schifffahrt gleich. Betrübnis, Kreuz und Not sind fest. Und aufgehen tut mich täglich Schrecken. Mein Anker, der mich hält, ist die Barmherzigkeit, womit mein Gott mich oft erfreut. Der rufe zu mir, ich bin bei dir. Nicht verlassen noch versäumen. Und wenn das Wüten volle Schäumen sein Ende hat, so tritt ich aus dem Schiff in meine Stadt, die ist das Himmelreich, wohin ich mit den Frommen aus vieler Trübsal werde kommen.
Das muss was damit zu tun haben, und das ist bei Schubert ganz ähnlich. Das, was im Kern, was wirklich die Essenz dessen, was uns bewegt, beschäftigt, uns ausmacht in unserer Seele, in unserer schieren Existenz, da drin eingefangen ist, wo jeder sich beim Hören wiederfindet. Also die Geschichte, ich sage immer, es ist nicht so schwierig eigentlich, einen Liedern vorausgesetzt, man hat ein bisschen Talent, ein Publikum zu gewinnen. Der schwierigste Schritt ist, das Publikum erstmal in den Konzertsaal zu kommen. Aber wenn es dann gut läuft und die Leute wirklich berührt sind, dann gehen die auch ein zweites, ein drittes, ein viertes Mal. So. Also das hat was mit einer bestimmten Art von Authentizität zu tun, was auf der Bühne geschieht. Und die Leute müssen sich auch authentisch fühlen können mit dem Dargebotenen. So, also diese Verschmelzung zwischen, die müssen das Gefühl haben, als ob sie das selber gerade entäußern. So. Und das hat eben mit der Art der Darbietung zu tun. Und das kann nicht ein dozierender Stil sein, in meinen Augen. Und eine zu neutrale, nur den Noten zugewandte Darbietung, sondern es muss schon eine unglaublich persönliche Komponente haben in der Tiefe der Empfindung. Nicht angereichert mit also konkreten persönlichen Erlebnissen, aber ich glaube, man muss eine Weite in sich haben, durch Lebenserfahrungen gemacht haben, durch die das fließt. Und dadurch werden die Worte eben auch irgendwie beeinflusst. Und das ist eben nicht nur aus dem Intellekt und aus dem Verständnis, das muss so sein, das muss so sein, das muss so sein. Das muss auch sein. Aber die andere Komponente ist, glaube ich, die, dass die Leute sowohl hier, aber auch hier gleichermaßen absolut synchronisiert praktisch gepackt werden. Und nur so ist es zu erklären, dass dem Schubert, dass so ein Stück wie Windreise überall funktioniert. Und zwar immer wieder. Und dass das auch ein Stück ist, wo man sagt, wo ich sagen würde, es würde mir nicht einfallen, sagen, wieder Windreise oder so. Es passiert nicht. Also ich habe das, weiß nicht, 200, 250, vielleicht auch mehrmals gesungen in meinem Leben. Es ist nie so, selbst an einem Tag, wo ich sage, Mensch, also heute bist du ganz schön fertig. Oder ich merke, ich habe noch eine Erkältung oder ich bekomme eine. Also mit dem Moment auf der Bühne ist das alles sekundär. Ne? Und man ist sofort in dem Geschehen drin und immer wieder verwundert, berührt und bewegt, ohne gerührt zu sein im Sinne von, sondern erstaunt, was es immer wieder nach so vielen Malen zu entdecken gibt, immer noch. Und da hilft natürlich der Wechsel von verschiedenen Pianisten zum nächsten Pianisten, ne? Weil jeder das anders empfindet, jeder offeriert da was, wo ich sage, ach, das hätte ich mir gar nicht vorstellen können, dass man das so machen kann. Und es ist gar nicht widersprüchlich zu dem, was ein anderer Pianist macht. Und das interessanterweise ist es immer noch Schubert. Also es ist nicht so, dass der einen das Langsame ganz schnell spielt und der einen das ganz Schnelle ganz langsam. Das würde ich nicht mitmachen. Es gibt aber Kleinste, also ein Lied wie Einsamkeit oder Rast ist tjom, pom, pim, pom, 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 pim, pom. Wie man das spielt. Also das sind Akzente, das sind kleine Diminuente, das sind Staccato-Punkte. Und trotzdem die Empfindung, was das bedeutet, wenn die erste Note so gespielt ist, was das dann im vierten Takt für den Akzent bedeutet. Diese Art von feiner Abstimmung, das ist eben so individuell. Und das ist auch, also das was die was Schubert einfangen konnte und kreieren konnte, wo sich dann die repetitiven Musiker abarbeiten können und sich einbringen können. Also das Maß, wie man sich einbringen kann, ohne die Komposition zu verraten, ist enorm. Ja.
Ach, dass die Welt so
Das Paradebeispiel ist Alfred Brendel, in dem ich dem, wo, oder mich irgendwann mal gefragt hat, nachdem er in zwei Konzerte gekommen war, der hat das angekündigt, dass er kommt. Und das war, der hatte die Idee damals von der wunderbaren von Kolbert Artist Management in New York, wo ich war als ganz junger Sänger, habe ich dort angefangen mit denen. Und da war früher Fischer Dieskau und die Schwarzkopf und Christa Ludwig. Das war so wirklich so wirklich alt-traditionelle. Und als ich da hinkam, waren die meisten, also hatten aufgehört zu singen oder waren schon gestorben. Und es gab aber immer noch Leute, die wirklich toll waren, unter anderem Alfred Brendel. Und der sagte, ach, ich würde gerne noch mal so Schubert-Zyklen spielen wollen. Was ich toll finde, denn es gibt de facto nicht so viele Pianisten, die sagen, ich möchte die Schubert-Zyklen spielen. Ich meine, aber das sagt was über die gesamte Persönlichkeit und auch die Einordnung, dass es nicht darum geht, zu brillieren und Technik und zu zeigen, sondern also genau in diese Welt zu dringen, die nur die Fusion zwischen Text und Klavier bringen kann. Es ist ein vollkommen neues Ding. Es ist eine vollkommen neue Sprache, die dadurch entsteht. Und das Gefühl zu haben, dass in diese Welt er da nochmal nach vielen Jahren mit Fischer Dieskau und früher Hermann Brey und so zurückgekommen ist, also da war ich sehr glücklich drüber. Und am Anfang hieß es, wir machen zwei Konzerte, dann sind es, glaube ich, 28 geworden, was schon toll ist, ja, in einem kurzen Zeitraum. Und dann waren wir wunderbar und sehr in dieser Welt überall. Und da habe ich, muss ich sagen, mit viel Abstand habe ich eigentlich erst gespürt, wie stark der Einfluss von der inneren Welt von Alfred Brendel auf mich war, als ich jung war. Nicht, dass ich bewusst, ach ja, der will das jetzt so haben und der möchte das hier schneller und da langsamer. Das ist überhaupt nicht der Fall. Aber aufgrund der Ausgeprägtheit seines Spiels, seiner Haltung gegenüber dem Stück, wo ich gespürt hatte, so ist es vollkommen normal, dass man sich da justiert und sagt, okay, von den 10 Sachen, die du in dem Lied machen wolltest, was sind dir die 3 wichtigsten? Weil die 10 kriegst du so in der Konstellation nicht unter. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Schritt gewesen. Und ich habe ganz wahnsinnig durch ihn begriffen, dass man muss eben Entscheidungen, man kann die Dichte und die Fülle und den Gedankenreichtum und die Möglichkeit, die man im Stück wieder Winterreis hat, die sind nicht in einem Konzert zu erfüllen. Das ist ausgeschlossen. Und das macht diese universelle Unsterblichkeit dieses Stückes aus, dass es gibt so viele Facetten und ich kann nicht alles im selben Moment zeigen wollen, sondern es ist eine bestimmte Lesart, die ist vielleicht abhängig von der Phase meines Lebens und dem Moment. Das kann sich auch wandeln, so. Aber es gibt eine Entscheidung zu treffen. Man macht das, das und das ist mir wichtig. Und dann müssen diese 3 wesentlichen Punkte verbunden werden, dass man wirklich den Eindruck eines großen Bogens hat über das Stück. Und dann müssen die Relationen zwischen den Liedern so sein, dass man die 24 Lieder unter einen Bogen bekommt, gell? Und das ist mir sehr gut gelungen, aber letzten Endes nur durch diese absolut stringente Haltung von Brendel und dieses wirklich so, ich beginne jetzt zu spielen, dann spielte der. Das war überhaupt nicht im Sinne des Begleitens, was sowieso ein missverständliches Wort ist, sondern es muss darum gehen, dass der Pianist seinen Part in gewisser Hinsicht so spielt, als ob er nicht die Worte hat. Wie das sich annähern an ein neues Stück, eine Sonate, die er noch nicht gespielt hat, aber den Stil und Schubert kennend. Und der Sänger muss sein Part eben sehr gut kennen und muss vor allen Dingen den Klavierpart natürlich also in- und auswendig kennen, um zu begreifen, aufgrund der Dichte von kleineren Notenwerten, wenn man sehr viele lange Noten hat, um nicht vom Timing einfach des Spiels überrascht zu werden. So. Aber es darf nicht darum gehen, in meinen Augen zu sagen, also hier hätte ich gerne ein bisschen langsamer oder könnten wir hier, da bräuchte ich ein bisschen schneller. Ach, generell der B-Teil muss der unbedingt, so, das ist eine Art, das ist, glaube ich, ganz falsch. Da fängt man an, den Solopianisten, der sonst auch nicht gesagt bekommt, wie er das zu spielen hat, in ein Korsett zu zwängen, wo ich genau die Sachen, die ich von ihm eigentlich natürlicherweise bekomme, ihm eigentlich einschränke, frei sich zu bewegen. Und da muss man relativ gut singen können, um schnell auch mal reagieren zu können, um was abfangen zu können. Aber meine Erfahrung ist, je größer das Können mit dem Instrument, je größer die Art von auch philosophischer Dimension im Sinne, was machen wir hier, wie ist der Komponist einzuordnen im Vergleich zu und so, desto einfacher ist das auch mit genügend Vorlauf zu lesen, dass man schon will, ach, der möchte in die Richtung gehen. Und dann hat man nur den Gedanken. Und da denke ich nie daran, ich muss ein bisschen schneller, ein bisschen oder der. Sondern das ist wie, dass man sich findet wie beim Surfen auf derselben Welle. Und man macht das unabhängig voneinander. Aber es verschmilzt total. Das ist der Idealzustand. Gell? Musikalität, also letzten Endes, das ist eine biochemische Dimension, bin ich sicher. Also Musikalität ist was, was man nicht erlernen kann. Man kann es entdecken, aber ich kann nicht jemandem erklären, wie ein Ritardando wirklich funktioniert und wie man das im letzten Moment eben stoppt oder so einen Lift macht, wo man eben eine kurze Verzögerung hat. Das ist nicht zu lernen. Das hat man oder man hat es nicht, gell? Das kann freigelegt werden. Ein Lehrer ist es nicht so, dass ich zur Hochschule gegangen bin und sage, ich weiß, wie man mit Diminuendo macht. Natürlich weißt du nicht, weil das ist auch eine handwerkliche Dimension, wie es das anfühlt in der Stimme, wie der Klang, wie die Ohren reagieren müssen, alles und die ganze Koordination. Aber das eigentliche Phänomen der inneren Empfindung, das ist nicht zu erlernen. Das hat man eben oder man hat es nicht. Gell? Und es ist tragisch für Leute, die ein starkes Mitteilungsbedürfnis haben und das wirklich als ihr Medium empfinden und die immer wieder an bestimmten Dingen scheitern, weil das innere Timing nicht fein genug ist. Gell? Es gibt trotzdem Repertoire, wo das nicht so eine Rolle spielt. Aber nun gerade bei diesem Kammermusikrepertoire ist das das A und O. Gell? Und insofern, wie jemand, der Brendel, der hat eine Grundprägung, obwohl ich davor ja nun auch schon 2-3 Konzerte in meinem Leben gesungen hatte, gesetzt, zum Beispiel ein Lied wie Die Täuschung, ja, in der Winterreise. Diese wunderbare Viennese-Melodie, wo die eine ein Staccato spielen, die andere Legato. Das sieht wie nichts aus, das Lied. Das ist ganz, das sind wenige Noten. Und trotzdem ist es so wahnsinnig heikel zu spielen und im Stil wirklich richtig zu sein. Das bedeutet auch, dann muss man was von Österreich begreifen. Da muss man im traditionellsten Sinne auch im Inneren mit was verbunden sein. Ohne das geht das nicht. Man bekommt das nicht hin, diese Art von ungefährem und trotzdem präzisem. Es ist wie ein Wiener Walzer. Weil genau diese Art von Verzögerung und Verlängerung und dann die Zeit sich wieder zurückholen, das ist eben was hier ganz stark richtig in der DNA von Leuten ist, die sich mit Musik befassen. Und für die ist das ganz leicht. Ja? Stellen Sie sich mal vor, das Silvesterkonzert würde jetzt auf diese Art und Weise das Konzertgebäudeorchester machen. Na, sicher könnten die das auch irgendwie spielen und wir würden auch das Stück erkennen. Aber da wären Welten dazwischen in der Selbstverständlichkeit. Also die Leichtigkeit, die Leichtfüßigkeit so. Und insofern ist jemand wie der Brendel als Österreicher auch für mich natürlich dadurch, dass ich da relativ jung war, glaube ich, 25 oder so, da haben wir damit angefangen, war das natürlich eine ganz, ganz prägende. Und diese Prägung, die habe ich gar nicht im Sinne von, Sie müssen das so machen oder so. Nie war das so. Der hat bestimmte Wünsche gehabt und dann habe ich mitunter gesagt, das kann ich wirklich nicht so machen. Also kann ich nicht, das ist mir zu kompliziert oder das empfinde ich nicht. Aber im Wesentlichen war das immer von Freundlichkeit und großer Akzeptanz, aber von seiner Seite auch von großer Unabhängigkeit geprägt. Und die Unabhängigkeit hat mir es möglich gemacht, auch mich frei zu fühlen oder mich frei fühlen zu müssen, mich dementsprechend zu positionieren und zu verhalten. Also nichts ist schlimmer, glaube ich, für dieses Genre, wie zwei alte Schuhe, die zusammenpassen, so diese Art von dieser Supervertrautheit, wo derjenige weiß, wenn der so macht mit dem Gesicht, bedeutet das ein bisschen eine Pause, wenn der so atmet, will er eigentlich schneller und so. Das ist was mich nie interessiert hat. Es ist sehr schön, immer wieder mit den Leuten, aber der Wechsel zwischen unterschiedlichen Leuten. Ich würde mir wünschen, dass auch die Pianisten mit mehr Sängern solche Sachen machen. Ich hoffe so sehr, zum Beispiel, ich habe dem Daniel Trifonov gesagt, Daniel, das wäre so wichtig. Also wir haben jetzt so viele Konzerte schon gemacht und wenn wir die Schubert-Zyklen gemacht haben, und die werden wir immer wieder machen, solange ich irgendwie singen kann, dann musst du unbedingt jemanden finden, wo du das weitermachst, weil das ist ideal für Sänger, was du machst. Gell? Oder dass du das mal mit einer Frauenstimme dann machst oder so. Gell? Dass du jemanden suchst, das muss dir ein inneres Bedürfnis werden, dass du das nicht missen möchtest. Weil so eine Bereicherung für dich. Jetzt solltest du auf die Idee kommen, mal nicht nur die Beethoven-Sonate zu spielen, sondern vielleicht die letzten drei und dann auch in die anderen Sonaten reinkommen, kommt man sowieso als Pianist eigentlich nicht an dem Liedrepertoire vorbei. Man kann das nicht begreifen. Und ich würde sogar so weit gehen, auch die Schubert-Symphonien zu begreifen, kommt aus der melodischen Welt des Liedes. Und wer sich, da reicht es nicht, die Winterreise und die Müllerin zu lernen. Da muss man andere Sachen kennen, auch als Dirigent. Da muss man den Wanderer kennen, da muss man die Frühlingssehnsucht kennen. Also da muss man so viele hunderte Lieder wirklich sich angeguckt haben, zu begreifen, wie Melodie funktioniert. Und es geht viel mehr um Melodie als so häufig, als um Kontrapunkt. Das ist ja das Paradoxe bei Schubert. Gell? Wer das nicht aus dem Lied begreift, es gibt keinen Komponisten, der so viel Lied komponiert hat. Und der hat es gemacht, weil das seine absolute Domäne war. Ja, das ist nicht so, ob mir fällt gerade nichts anderes ein, dann schreibe ich mein Lied. Es ist ja nicht so, sondern es war die absolute Leidenschaft. Und das Deutsche Verzeichnis anguckt, da gibt es um die Symphonien herum Tage, ich habe mir das mal gemacht, ja mal so zusammengebildet in der Hoffnung, dass ich ein Orchester finde, wo man mal alle Symphonien macht und immer eine Symphonie und eine Gruppe von Liedern, die genau in dem Zeitraum vorher und nachher, da findet sich natürlich keiner, das wollen die alle nicht machen. Also Dirigenten und Orchester ja, aber Veranstalter meist das nicht. Gell? Da hoffe ich eben, dass jemand wie der Trifonov irgendwann, wenn ich dann mal nicht mehr singe, dass der trotzdem sich jemanden sucht, einfach um seiner selbst willen das weiterzumachen. Ne? Ist essentiell wichtig, glaube ich, für Kammermusik. Es gibt Tage, da hat Schubert 10 Lieder komponiert. So, einfach. Nächste Seite. Nächstes Stück. An einem Tag. Das ist nicht zu begreifen. Der hat, also ich glaube, selbst im Schlaf, selbst im Halbschlaf, so hat da was stattgefunden, dass der sagte, den Text, das Gedicht natürlich immer auswendig könnend. Ich meine, man kann nicht frei komponieren, wenn man den Text nicht tief verinnerlicht hat. Also das sind literarische Qualitäten. Also der war so auf der Höhe der Zeit, was überhaupt geschrieben wurde in der Zeit, gell? Der Schwanengesang, das ist eben kein Zyklus, das ist eben ein cleverer, ein Verleger. Der hat die ersten Sachen von Schubert dann auch postum. Und der hat was ganz Schlaues gemacht. In der Erstausgabe steht Schwanengesang, dann sind alle 14 Lieder so. Da wird nicht der Seidel erwähnt, da wird nicht der Rölschopp, nicht der Heiner erwähnt. Der hat das also praktisch, der hat sich angelehnt an den enormen finanziellen Erfolg, den er mit der Müllerin der Winterreise hatte. Und hat gesagt, gibt es einen dritten Zyklus? Es ist definitiv kein Zyklus. Das ist bestimmt auch nicht die Intention gewesen, sondern es ist eine Gruppe Rellstab und dann eben ein merkwürdiges Seidellied, was zu den Liedern eigentlich nicht wirklich passt. Aber es gibt ja andere Seidellieder. Vielleicht hat er auch, sagt er, macht noch ein Seidellied, weil er den Text gefunden hat und das könnte man dann. Und dann gibt es eben diese als durch nichts zu toppende Heine-Gruppe. Ja? Also die. Also selbst für Schubert's Verhältnisse und Anspruch und Qualität in der Umsetzung sind erstens die Texte natürlich von einer Wucht und von einer Dimension. Und deshalb denke ich mit dem Schwanengesang, was ich früher gemacht habe, auch mit dem Prendl haben wir die ferne Geliebte vorne rangesetzt. Das kann man machen, aber das nicht zwingend ist das vielleicht die beste Lösung oder muss das so sein. Wiederum nur den Schwanengesang, das ist dann 50 Minuten, fühlt sich zu kurz an für ein Publikum und letzten Endes auch für die Interpreten dann auf der Bühne. Und deshalb, ich mache doch eine der letzten drei Sonaten und dann hat er eben wirklich die letzte gemacht. Das finde ich sehr würdevoll, auch in so einem Rahmen, wenn man hier die drei Schubert-Zyklen, das die Sonate, also ich meine, das ist wirklich irgendwie der Mount Everest in allem, in Schönheit, in Ästhetik, in Ideenreichtum, in Tiefe. Also wenn sich das findet mit dem letzten Posthum-Maschinen-Zyklus in Anführungsstrichen, ich gehe viel fester. Und für den Veranstalter natürlich eine ganz praktikable Geschichte. Man kriegt das Klavierpublikum und man kriegt das Liederabendpublikum. Denn interessanterweise als Liederabend funktioniert der Schwanengesang nicht so gut wie Müllerin und wird auch nicht so häufig aufgeführt. Ja?
Rauschende Stimmen, rausender Wald, starrende Fels, mein Aufenthalt. Rauschende Stimmen, rausender Wald, starrende Fels, mein Aufenthalt. Wie sich die Welle an Welle reiht, fließen die Tränen.
Nee, mein Leben ohne Schubert, was wäre sie? Ich wäre gerne Sänger geworden, bin ich sicher. Da wäre ich nie auf die Idee gekommen, Sänger zu werden. Denn das Singen als solches, würde ich mal sagen, des Singens wegen, das interessiert mich nicht so sehr. Also das ist nicht, ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, oh ja, diese Passage und dann hält man den hohen Ton und dann noch ein bisschen länger und dann atmet man nicht und geht in die nächste Phrase oder so. Das hat mich nie fasziniert. Es gibt ein Repertoire, wo man genau darüber, da muss man fasziniert sein und das auch können wollen. Aber das war nie die Motivation. Für mich war es von klein auf an, ich wirklich aus im Kinderjahr, hat einfach diese neue Sprache, die entsteht, wenn Musik und wirkliche Sprache in gesungenem Wort entsteht. Ja? Also das Singen an sich nur, alleine ist schon was, also das, so singen mit dem Wort, aber wenn das Klavier dann auch noch dazu kommt oder ein Orchester, das ist ja eine vollkommen neue universelle Sprachidee, ja? Diese totale Verschmelzung, das war schon immer an die Literatur gebunden. Und wen gibt es da anderes als Schumann? Und dann käme Wolf für mich, gell? Der nie aufgeführt wird. Gell?
Thank you.
Gast im heutigen Musiksalon war Matthias Görne. Das Gespräch habe ich im Künstlerzimmer des Wiener Musikvereins im Vorfeld des kleinen Zyklus mit allen drei Schubert-Liedzyklen mit Daniel Trifonov im November 2025 aufgenommen. Wie gesagt, noch einmal Pardon für die technische Improvisation und die daher keineswegs studiomäßige Tonqualität. Ich glaube, die Ausführungen von Görne haben uns alle dafür reichlich entschädigt. Damit auch diesmal danke fürs Zuhören.
Der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch.